lieben Gast zu, der schon altbekannt ist, den Papa Elia. Vielen, vielen Dank fürs Kommen und auch für Ihr wunderbares Thema. Meine Seele dürstet nach Gott, die wahre Sehnsucht, aber tut sie das wirklich? Vielen Dank fürs Kommen und für Ihre Ausführungen. Ich weiß nicht, ob Sie das
Normalerweise versteht man mich, oder?
Ja.
Gut, passt, dann brauchen wir das nicht. Eben, ich bin das gewohnt, im Heiligen Land vor Gruppen von 50 Leuten zu sprechen, mit drei anderen Gruppen links und rechts daneben. Darum habe ich normalerweise eine gute Stimme. Ja, mein Thema ist natürlich eher theologisch, obwohl ich dankbar bin, dass über dieses Thema, was sehr wichtig ist, gesprochen wird, auch einmal nicht nur aus theologischer Sicht heraus, denn es ist eben ein Thema, was wirklich ganz aktuell und ganz wichtig ist bei uns in Österreich, also ich sage jetzt bei uns in Österreich, als jemand, der 25 Jahre in Österreich lebt, ist das jetzt etwas Neues, aber Sie wissen ja, gebürtig komme ich von der holländischen Grenze in den Niederlanden, sind diese Themen ja schon viel, viel länger aktuell. Und ich kann mich erinnern in meiner Kindheit, als das damals auch aktuell geworden ist, auch in Belgien und so. Darum ist es schon sehr wichtig, dass man sich darüber informiert und auch weiß, was eigentlich dahinter steht. Ja, aber nun zu meinem Thema, in Anführungsstrichen, das unser aller Thema ist. Es geht um Sehnsucht. Man kann jetzt über das Wort Sehnsucht viel sagen, etymologisch, die verschiedenen Deutungsweisen, philosophisch, linguistisch und so weiter. Ich habe da auch ein bisschen geschaut, aber eigentlich ist das gar nicht so entscheidend für mich, weil das ist jetzt nicht unbedingt mein Fachbereich. Ich möchte über das Thema Sehnsucht von einer anderen Warte her sprechen, und zwar von der theologischen Warte. Und da passt die Fastenzeit sehr, sehr gut. Das ist genau eigentlich die richtige Zeit, um über dieses Thema zu sprechen. Sehnsucht wird einmal definiert als etwas Krankhaftes, so habe ich es gelesen, die krankhafte Suche nach etwas oder jemanden, was man nicht bekommen kann. Das ist eine Definition. Aber Sehnsucht wird theologisch natürlich anders definiert. Sehnsucht könnten wir definieren, so wie es Paulus getan hat, ähnlich mit der Hoffnung. Warten auf etwas, was ich noch nicht greifen kann, von dem ich aber weiß, dass es existiert. Warten auf etwas, was ich nicht sehen kann, von dem ich aber weiß, dass es da ist. Das ist die theologische Definition. Und unser ganzes Leben soll eigentlich als Christen von Sehnsucht geprägt sein. Interessanterweise, es ist ganz logisch, hat man die Fastenzeit in der frühen Kirche genutzt, um die Taufbewerber auf die Taufe vorzubereiten, die natürlich an Ostern stattgefunden hat. Und die Taufe war nicht nur die Taufe, sondern auch die Firmung und die Erstkommunion, so wie es heute auch ist, wenn Erwachsene in die Kirche aufgenommen werden, entweder weil sie ungetauft sind oder weil sie von einer Gemeinschaft übertreten, wo es die Fülle der katholischen Sakramente nicht gibt, zum Beispiel, wenn sie jetzt evangelisch waren und nur getauft sind, in Anführungsstrichen, findet Erstkommunion und Firmung natürlich auch zusammen statt. Wenn man zu einer nicht-christlichen Sekte oder zu einer nicht-trinitarischen Gruppe gehört hat, die auch keine Taufe auf den dreifaltigen Gott haben, fallen die Sakramente natürlich auch zusammen. Und darum war die ganze Fastenzeit schon von den Sonntagsevangelien her so geprägt, dass alles darauf hinarbeitet auf Dieses Ereignis der Taufe, nachdem sie sich so gesehnt haben, die Sehnsucht der Gotteskindschaft, Kinder Gottes zu werden, hinausgerichtet. Durch die Liturgiereform, ich bin ein absoluter Verfechter der Liturgiereform, ich möchte nicht zurück hinter das Zweite Vatikanische Konzil, aber eine Sache finde ich etwas schade, das hätte ich nicht gemacht, nämlich die Leseordnung der Fastenzeit. Denn nämlich nur noch im Jahreskreis A ist diese alte Leseordnung erhalten, wo die großen, ganz wichtigen Evangelien vorkommen, die für die sogenannten Taufkatechesen, für die Katechumenen vorgetragen worden sind. Das ist einmal, das haben wir jedes Jahr, die Versuchung Jesu in der Wüste. Dann ist es die Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor. Dann ist es das Evangelium mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Dann ist es die Heilung des Blindgeborenen, die Auferweckung des Lazarus. Und alle diese Evangelien drücken eigentlich die Sehnsucht des Menschen aus nach Gott, vor allem das Evangelium der Samaritanerin. Und darauf möchte ich heute in besonderer Weise eingehen, weil ich glaube, dieses Evangelium bringt durch verschiedene Aspekte genau das auf den Punkt, worum es geht, worum es uns oft nicht geht und was wir falsch machen. Wir sehen einmal diese Samariterin, die da im Mittelpunkt des Evangeliums steht, in Anführungsstrichen mit Jesus, um die sich der ganze Dialog dreht, die aber eigentlich nur ein Übergang ist zu etwas viel Tieferen und Weiteren. Diese Samariterin kommt mit Jesus ins Gespräch und im Gespräch kommt heraus, sie ist nicht verheiratet und Jesus sagt, recht hast du gesprochen, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt nicht hast, ist auch nicht dein Mann, also es ist viel zerbrochen. Das ist, sagt Jesus, ganz urteilsfrei. Ja, aber die Kirchenväter haben immer das so gedeutet, und so würde ich es auch deuten, dass diese Frau immer auf der Suche war. Keiner der Männer, den sie hatte, konnte ihr wirklich das geben, was sie gesucht hat. Sonst hätten die Beziehungen funktioniert oder sie wäre glücklicher gewesen oder was auch immer. Menschen sind auf der Suche. Jeder Mensch hat in sich eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht normalerweise nach Frieden, nach einem erfüllten Leben, nach Glücklichsein, dass es uns gut geht, wie auch immer. Dass man, ja, diese Zufriedenheit. Danach sehnen sich Menschen, ob sie es in Worte fassen können oder nicht. Manche Menschen führen so ein Leben, das sind dann zufriedene Menschen. Das bedeutet nicht, dass die alles haben, aber das sind nicht mehr Menschen, die ständig hin und her getrieben sind und auf der Suche sind. Das sind Menschen, die offen sind, aber die letztlich verankert und verwurzelt sind und darum ihren Platz gefunden haben. Die Samariterin hatte diesen Platz nicht gefunden. Und darum war sie auf der Suche. Von einem Mann zum nächsten. Aber das muss nicht von einem Mann oder von einer Frau zum nächsten sein. Das kann sein, diejenigen, die ständig den Job wechseln müssen, weil es nirgendwo passt und sie nirgendwo Erfüllung finden, die sich ständig ein neues Hobby suchen müssen, die ständig Ablenkung brauchen. Jeder sucht einen Ort, wo er Erfüllung finden kann. Und meistens oder sehr, sehr oft werden diese Menschen enttäuscht. In ganz extremen Fällen führt die Sehnsucht, wenn sie in die falsche Richtung führt, zur Sucht. Zur Sucht nach Alkohol, nach Drogen, Spielsucht, Esssucht, Kaufsucht, Internetsucht, Sexsucht, alles Mögliche. Und das nennen wir ja auch Ersatzbefriedigungen. Aber die sind halt nur ein Ersatz und befriedigen den Menschen nicht wirklich. Kurz ist dieser Kick da und dann muss es schon wieder eine Steigerung geben, ein noch größeres Event, etwas noch Spannenderes, etwas noch Teureres, etwas noch Selteneres oder etwas noch Gefährlicheres, um diesen Kick, diesen Adrenalinausstoß zu haben, der mir kurz signalisiert, ich bin glücklich. Jesus nimmt die Sehnsucht dieser Frau wahr und er geht darauf ein. Er sagt ihr nämlich, dass er etwas anderes zu bieten hat. Er spricht von einem lebendigen Wasser. Und die Frau ist natürlich, und ich sage das überhaupt nicht abwertend, ich liebe übrigens diesen Ort, Nablus, wo sich der Jakobsbrunnen befindet in Samaria. Heute ist dort eine griechisch-orthodoxe Kirche. Und dieser Ort, ich werde dann auch noch mehr zu diesem Ort selber sagen, weil der ist bezeichnend für unsere Situation eigentlich. Diese Frau denkt ganz weltlich. Ja, wenn der mir Wasser gibt, das meinen Durst stillt und ich keinen Durst mehr habe, dann muss ich nicht mehr bei der größten Hitze zu diesem Brunnen kommen und von diesem Brunnen das Wasser nach Hause schleppen. Es ist, wie gesagt, nicht abwertend, dass diese Frau ganz weltlich denkt. Normalerweise, wenn wir ehrlich sind, denken wir auch nicht immer sehr spirituell, sondern wir denken meistens erst einmal relativ praktisch. Ja? Und das fängt auch im spirituellen Leben so an. Alles, was ich jetzt sage, dürfen Sie nicht als Urteil sehen. Ich sage es einfach nur mal so. Ja? Wenn ich als Priester in der Früh schon mein ganzes Brevier bete, weil ich das ja versprochen habe, dass ich das tue, habe ich den Rest vom Tag Ruhe. Wenn ich am Samstagabend zur Vorabendmesse gehe, kann ich am Sonntag ausschlafen und dann bis 3 Uhr nachmittags brunchen und brauche mir keine Sorgen mehr machen, dass ich nach dem Champagnerfrühstück die Abendmesse verschlafe. Weil ich habe ja meine Sonntagspflicht schon im Vorhinein erfüllt. Ja, also man kann das auch spirituell, muss man das ein bisschen kritisch sehen, auch mit dem lieben Gott. Wie weit ist das eigentlich mit meiner Sehnsucht? Denken wir nicht auch oft sehr, sehr praktisch, wenn ich am Freitag keine Salami esse, ist damit das Fastenopfer erfüllt. So ist das Denken bei vielen Leuten. Das Denken ist leider noch sehr rubrizistisch geprägt. Das ist durch die Neuscholastik vor allem im 19., 18., 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts ist das sehr stark gekommen. Dieses rubrizistische Denken wieder, wenn ich die Rubriken erfüllt habe, dann ist es erledigt und dann ist gut. Aber das geistige Leben beschränkt sich ja nicht auf Rubriken, auf Satzungen, auf Paragraphen im Kirchenrecht. Wenn es das alleine wäre, dann wären wir eine Gesetzesreligion und ich hoffe doch, dass wir das nicht sind. Denn Jesus sagt zur samaritanischen Frau, Gott will im Geist und in der Wahrheit angebetet werden und nicht im Buchstaben. Das betont er ja immer. Der Buchstabe hilft uns, die Wahrheit zu erkennen, das schon. Aber der Buchstabe allein ist nicht das Tor zur Erfüllung der Wahrheit. Ich kann nämlich jedes Gebot Gottes halten und bin trotzdem kein guter Mensch, in Anführungsstrichen. Weil wenn ich das alles ohne Liebe tue, dann bringt es mir nichts. Ich sage das immer, wenn ich zu meinem Nächsten zwar rein äußerlich höflich und nett bin, aber nur weil ich etwas von dem erwarte oder bekommen will, habe ich das Gebot der Liebe nicht erfüllt. Wenn ich zwar immer Ja und Amen sage, aber nur, dass ich meine Ruhe habe, ist mein Ja keine Hingabe, sondern es ist Ja-Sagerei. Und Ja-Sagen in Form von Ja-Sagerei ist etwas sehr Gefährliches. Und darum weist Jesus diese Frau auf das Tiefere hin. Es geht nicht darum, einen rein körperlichen Durst zu stillen. Es geht darum, diese Sehnsucht in uns nach etwas Tieferem zu stillen. Und diese Sehnsucht kann letztlich Gott allein in uns erfüllen. Diese Sehnsucht kann nichts Weltliches erfüllen, weil alles Weltliche, auch wenn es noch so gut ist, endlich ist. Und alles Weltliche kann mir genommen werden, Gott kann mir nicht genommen werden. Ich kann mich von Gott entfernen, aber kein Mensch kann mir letztlich Gott nehmen, wenn ich in Gott verwurzelt bin. Vielleicht habe ich es hier schon erzählt, aber wenn, dann ist es auch egal. Ich habe ein sehr schönes Zeugnis einmal gelesen, in einer Zeit, wo Gott immer mehr geleugnet wird, aktueller denn je. Ich würde jetzt bei uns nicht von einer Christenverfolgung reden, da müssen wir mal ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben Glaubensfreiheit und wenn wir sagen, wir werden bei uns verfolgt, dann ist das ein Spott und Hohn auf Menschen in anderen Ländern, die wirklich um ihr Leben fürchten müssen. Aber man wird als Christ, wenn man seinen Überzeugungen treu ist, schon in eine gewisse Ecke gedrängt und ist genötigt und wird genötigt, sich immer wieder zu rechtfertigen. Aber eben das Ganze spielt in den 20er Jahren, in der ehemaligen Sowjetunion, und die Leute eines Dorfes werden eingeladen. Der Chef des kommunistischen Komitees für Verbreitung des Atheismus, der hält einen Vortrag über den heidnischen Ursprung der christlichen Feste. Und so eine alte Babuschka, schon ein bisschen dement aufgrund ihres Alters, geht strahlend aus dem Vortrag heraus und sagt: Ein wunderbarer Vortrag, an alle Feste habe ich mich erinnern können und ich habe schon geglaubt, ich hätte sie vergessen. Also, diese Frau, ihr ist bewusst geworden, ja, das sind die Feste, die wir feiern. Was der dort erzählt, der kann mir Gott gar nicht nehmen. Mir ist wichtig, dass ich mich daran erinnere, was in unserer Heilsgeschichte geschehen ist. Das hat sie mitgenommen. Und da sieht man, wer Gott hat, der hat etwas, was uns niemand geben kann. Und wir merken es gerade, ich denke, in den letzten 2 Jahren, das war ja schon unser Thema, Corona und jetzt auch noch die Krise in der Ukraine und in Europa und viele weitere Probleme weltweit, die erfüllen uns mit Sorge. Und manchmal, ich wohne ja im ersten Bezirk, wenn ich am Abend spazieren gehe, die Straßen sind voll, die Leute feiern, als ob es kein Morgen gäbe. Wirklich. Also es jammern zwar alle, sie haben kein Geld mehr, aber sie müssen jetzt schon unter der Woche einen Platz im Gasthaus reservieren. Ja, also es wird, die Leute feiern wie auf dem, die tanzen wie auf dem Vulkan. Einfach denke ich, weil sie diese Sehnsucht spüren und irgendwie das kompensieren müssen. Sie müssen irgendwie etwas tun, damit sie abgelenkt sind davon. Gott, und das ist das Interessante, lenkt uns aber nicht ab. Gott macht uns einmal keine Illusionen. Jesus macht keine Versprechungen, keine falschen zumindest. Die Esoterik, alles Mögliche, macht ihnen Versprechungen. Wenn sie das und das machen, geschieht das. Wenn das nicht geschieht, haben sie etwas falsch gemacht. Auch unsere Gesellschaft. Wenn du nur richtig tust, hast du Erfolg. Wenn du keinen Erfolg hast, hast du etwas falsch gemacht. Bist du zu dumm oder hast dich nicht gut genug angestellt, hast nicht die richtigen Beziehungen und so weiter. Immer ist man selber schuld, wenn es nicht funktioniert. Oder man hat es selber richtig und gut gemacht, wenn es funktioniert. Interessanterweise ist, dass bei denen, wo es funktioniert, dass die deswegen nicht glücklicher sind. Die brauchen dann wieder mehr. Gott sagt uns einmal, dass natürlich unser guter Wille notwendig ist. Es ist ja der Beginn sozusagen des Evangeliums. Denen, die guten Willens sind, denen ist der Frieden verheißen. Es braucht schon unseren guten Willen. Die Gnade baut auf der Natur auf. Wenn ich nicht will, dann zwingt mich Gott nicht. Aber es hängt trotzdem nicht von mir ab. Und das ist einmal eine ganz große Erleichterung bei dem Thema Sehnsucht und Erfüllung finden. Es hängt nicht von mir ab. Und das sehen wir an ganz vielen Beispielen. Im Alten Testament denken wir an den gerechten Hiob, an so viele andere Begegnungen, die wir dort haben, aber auch im Neuen Testament. Wir hatten das Evangelium nicht am letzten, am vorletzten Sonntag, wo Jesus ganz klar sagt, ja, glaubt ihr, die sind umgekommen, weil sie gesündigt haben und ihr kommt nicht um, weil ihr besser seid oder gescheiter seid? Nein. Es gibt Leute, die sündigen und tun Böses fröhlich drauf hin und denen geht's gut und anderen nicht und umgekehrt. Es hat nichts in Anführungsstrichen mit uns allein zu tun. Es braucht einmal Gott. Und das ist bei der Frage nach Sehnsucht ganz entscheidend. Wer kann meine Sehnsucht stillen? Will ich das? Oder glaube ich, dass es jemand anderes tut? Und dieser andere ist nicht irgendjemand, sondern Gott. Was wichtig ist, dieser andere kann sich aber anderer Menschen bedienen. Und darum sind die anderen Menschen nicht egal. Menschen, die nämlich oft mit allen Mitteln versuchen, ihre Sehnsucht zu stillen, die brauchen die anderen nicht, sondern benutzen sie. Das ist ein Problem unserer egoistischen Gesellschaft. Man benutzt die anderen, aber braucht sie nicht wirklich. Wir als Christen sollen die anderen nicht benutzen, sondern sollen uns gegenseitig dienen und wir brauchen uns. Gott kann durchaus Menschen benutzen, in Anführungsstrichen. Menschen können Gottes Werkzeug sein, also auch wir, um die Sehnsucht von jemand anderen zu stillen. Die Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Aufmerksamkeit, nach Zuwendung. Dazu braucht Gott Menschen. Ich kann mich noch erinnern, im Religionsunterricht, ich weiß nicht mehr, welche Kirche es war, hat uns der Religionslehrer ein Bild gezeigt aus einer Kirche aus dem Rheinland. Ich glaube, aus Xanten, der Dom von Xanten war es. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls, diese Kirche war im Zweiten Weltkrieg völlig zerbombt. Auch der Korpus des großen Kreuzes, das im Presbyterium gehangen ist, war völlig zerstört. Und man hat ihn gelassen. Dieses Kreuz hatte nur noch einen Kopf und einen Leib, keine Arme und keine Beine mehr. Und darunter ist gestanden, seid ihr meine Arme, seid ihr meine Beine. Gott braucht uns Menschen, damit wir zu den anderen gehen. Und darum können wir zur Stillung der Sehnsucht der anderen beitragen. Aber eben nicht aus uns heraus, sondern wir geben weiter, was wir empfangen haben. Was geben wir weiter und was können wir empfangen? Einmal völlige Hingabe und Selbstlosigkeit. Das ist etwas, was wir bei einem Menschen nie finden werden. Es gibt Menschen, wie auch große Heilige zum Beispiel, die sicherlich ihr Leben so lenken können, dass es dann wirklich selbstlos wird und ist, aber selbst das Gute, das ich tue, mache ich so, weil es auf etwas hin ausgerichtet ist. Gott ist in dem Sinn über den Gefühlen. Darum sagt er auch, er lässt seine Sonne aufgehen über Gerechten und Bösen. Er gibt allen dasselbe bis zum Schluss. Und dann kommt es auf die Entscheidung des Menschen an. Das sehen wir dramatisch in der Passionsgeschichte. Jesus hat Judas nicht weggeschickt bis zum Schluss. Und das ist interessant. Wir Menschen werden wahrscheinlich auch bei der größten Selbstlosigkeit immer ein bisschen Eigennutz doch irgendwo noch hinten drin haben, weil wir eben nicht Gott sind. Ist auch nicht schlimm. Ich darf auch etwas Gutes tun, weil ich mich selber dann freue. Das ist völlig okay. Das kann auch meine Sehnsucht stillen. Das ist auch gut so. Wenn ich anderen etwas Gutes tue und dadurch glücklich bin, sind zwei Menschen glücklich oder mehrere. Das ist völlig okay. Aber ich darf mich nicht hinstellen, als ob ich das alles nur tue, weil ich die Selbstlosigkeit in Person bin. Das stimmt nicht. Ja, also, und das wäre nicht wahr und das wäre auch nicht redlich. Aber wenn ich es tue, damit andere glücklich sind und es anderen gut geht, dann ist es okay. Wenn ich etwas tue, was andere unglücklich macht oder ich andere ausnutze für meinen Vorteil, dann ist es schlecht. Aber Gott ist eben die völlige Selbstlosigkeit bis zur Selbstaufgabe. Und darum ist er, der wirklich aus ganzem Herzen sagen kann in Jesus Christus, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe verschaffen. Nur die Frage ist, wollen wir diese Ruhe? Einerseits ja, wir alle möchten Ruhe haben, Frieden haben. Wir alle möchten glücklich sein. Aber wollen wir diese Ruhe, die Gott uns schenkt? Denn diese Ruhe, die Gott uns schenkt, ist einerseits eine Ruhe, nach der sich Menschen sehnen. Andererseits ist diese Ruhe, die Gott schenkt, aber auch gefährlich. Denn die Ruhe, die Gott schenkt, lässt uns unruhig werden. Lässt uns unruhig werden in dem Sinn, dass ich plötzlich sehe, was nicht richtig läuft. Selbst wenn ich meine Zufriedenheit gefunden habe, erkenne ich plötzlich, was anderen Unfrieden bereitet. Nicht, weil ich mit dem Finger auf sie zeige. Das überhaupt nicht. Sondern weil ich aus eigener Erfahrung weiß, was Frieden bringt und was nicht Frieden bringt. Darum sagt Jesus ja auch dieses provozierende Wort, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Natürlich will er, dass wir Frieden haben. Aber spätestens, wenn wir Frieden haben, wird es irgendwo einen Neider geben. Und wenn wir Frieden haben und im Frieden sind, sehen wir natürlich auch den Unfrieden. Und je näher der Unfriede kommt, desto deutlicher erkennen wir den. Wir müssen ganz ehrlich sein. Ich will das, was in der Ukraine passiert, nicht im geringsten schmälern. Wir Franziskaner haben sehr viele Niederlassungen dort. Unser Hilfswerk, das ja vielen von Ihnen bekannt ist, unterstützt nicht nur unsere eigenen Projekte, sondern auch Projekte von Schwestern und so weiter. Ich habe Freunde in der Ukraine. Ich habe selber ukrainische Freunde, deren Familien in Kiew und Odessa leben. Jüdische ukrainische Freunde, christliche ukrainische Freunde. Das will ich nicht schmälern. Aber jetzt packt uns die Panik, weil der Russe näher ist als Bregenz. Lemberg ist näher als Bregenz. Als Irak, Afghanistan, Jemen, ist alles ganz weit weg. Da haben wir nicht geschrien. Darüber müssen wir auch einmal nachdenken. Da haben wir keine Angst gehabt, weil wir nicht bedroht waren. Aber ist das die wirkliche Sehnsucht nach Frieden? Wenn es nur weit genug weg ist, dann betrifft es mich nicht mehr? Nein, das kann nicht sein. Auch das, was weit weg ist, betrifft mich und muss mich betreffen, kann mich nicht kalt lassen. Und Gott, der hat keine Entfernung. Darum kann Gott eben die Sehnsucht stillen, weil Gott einem jeden nahe ist. Nicht nur demjenigen, bei dem ich will, dass er oder sie mir nahe sind. Wenn wir von Gott reden, müssen wir uns fragen, wollen wir diese Ruhe, die Gott uns schenkt, und nehmen dabei die Unruhe in Kauf, dass wir plötzlich Dinge sehen in dieser Welt, die uns scheinbar nicht passen. Die Gebete, die wir sprechen, wie sprechen wir sie? Ich meine nicht das, was die Leute oft beichten, ich war unandächtig beim Beten. Entschuldigung, jeder von uns ist einmal unandächtig. Ich bin noch nicht unandächtig beim Beten allein, ich bin noch unaufmerksam beim Zeitunglesen. Wenn ich einen dritten Artikel gelesen habe, weiß ich schon nicht mehr, was im ersten gestanden ist. Wir Menschen sind einfach Menschen. Wir können nicht immer 100% da sein. Es kommt auf den Moment an. Ja, das ist nicht damit gemeint, diese Unruhe. Das ist nicht damit gemeint. Diese Unruhe ist damit ist gemeint, dieses Aufgewühltsein, was die Heiligen durch die Jahrhunderte bewegt hat. Dass sie sich nicht damit begnügt haben, so jetzt habe ich meinen lieben Gott gefunden und jetzt ruhe ich mich aus, sondern jetzt gehe ich zu den Menschen und ich suche weiter. Beim Beten, was ich bete, ist mir das bewusst? Wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass ich immer jedes Wort mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit sage. Aber ist mir das bewusst, was ich bete? Das sind alles so schöne Sprüche. Meine Seele dürstet nach Gott, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser und so weiter. Aber kann ich mich damit identifizieren? Und das müssen wir uns fragen, damit unser Gebet ein ernsthaftes Gebet wird. Darum habe ich das mit dem Ja-Sagen am Anfang gesagt. Kann ich Ja sagen zu Gottes Plänen? Weil ich weiß, dass seine Pläne gut sind und seine Pläne mir letztlich Erfüllung bringen können. Und wir hatten ja das Fest Verkündigung des Herrn und wir singen ja in vielen Liedern und Maria, die hat Ja gesagt. Maria hat nicht Ja gesagt, oder? Richtig. Maria hat etwas viel Tieferes gesagt. Mir geschehe nach deinem Wort. Maria hat nicht einfach Ja gesagt. Darum sage ich, Ja sagen kann man schnell. Dieses mir geschehe ist die vertrauensvolle Hingabe. Bei uns daheim, Entschuldigung, wenn ich jetzt so provozierend bin, sage ich, ja, ja heißt, du kannst mich mal gern haben. Ja, ja, passt schon. Das ist, wenn ich etwas abwürgen will. Mir geschehe, ist etwas anderes. Aber nur bei diesem mir geschehe, kann letztlich Gott in mein Leben treten. Sonst mache ich immer Begrenzungen. So nach dem Motto, ja lieber Gott, wenn dein Wille und mein Wille übereinstimmen, dann ist das okay. Ansonsten verschone mich. Warum denken wir so? Weil wir im tiefsten Inneren glauben, dass wir besser wissen, was für uns gut ist, als Gott. Dabei sagt Gott schon im Alten Bund durch die Propheten, ich habe Pläne des Heiles und nicht des Unheils. Selbst wenn Vater und Mutter euch verlassen, ich verlasse euch nie. Alles Heilszusagen. Ich weiß nicht, was die Kirche in 2000 Jahren angestellt hat, Entschuldigung, muss ich jetzt einfach so sagen, dass die Menschen glauben, wenn sie beten, dein Wille geschehe, dann bricht das jüngste Gericht über sie ein. Das ist bei vielen Menschen so. Viele Menschen glauben tief im Innern, wenn sie beten, dein Wille geschehe, dann passiert etwas Schlimmes. Und darum müssen wir, wenn es um das Thema Sehnsucht im Theologischen geht, unser Gottesbild komplett überdenken. Wir müssen unser Gottesbild reformieren. Wir müssen uns ganz neu mit unserem Gottesbild auseinandersetzen. Denn uns ist durch die Jahrhunderte, aber ich glaube vor allem durch die letzten Jahrhunderte, gar nicht einmal durch die ersten Jahrhunderte. Wenn man die alten Kirchenväter liest, schaut das noch ganz anders aus. Vor allem durch die letzten Jahrhunderte, vor allem die letzten zwei Jahrhunderte oder die letzten 250 Jahre waren gefährliche Jahre. Sagen wir mal so, wie gesagt, 18., 19. bis Mitte 20. Jahrhundert. Nämlich genau als Gegenpol zur Aufklärung, zum Säkularismus, zum Liberalismus und so weiter, was es alles gegeben hat, kam plötzlich eine Gegenbewegung, die einen Gott vermittelt hat, der nicht will, dass wir ein glückliches Leben führen. Ja, das kommt immer wieder bis heute, selbst bei jungen Leuten aus gewissen charismatisch-spirituellen Richtungen und so, kommt das im Beichtstuhl durch, wo ich geschockt bin. Wenn man Katholik ist, dann muss man Buße tun. Wenn man zu viel Freude hat, das ist, ich habe mich zu sehr amüsiert. Ja, darf ich mich nicht amüsieren? Ich darf mich amüsieren, aber nicht auf Kosten der anderen. Ich darf Freude haben, aber nicht das andere draufzahlen. Nirgendwo steht, dass ich das nicht darf. Der Herr ist bei der Hochzeit von Kana sicherlich nicht in Sack und Asche rumgelaufen. Aber es kommt darauf an, wie lebe ich meinen Zufriedenheit? Wenn sie echt ist, dann nicht auf Kosten von anderen. Wenn sie nicht echt ist, auf Kosten von anderen, und dann macht es mich auch nicht zufrieden. Und das ist aber dieses Bild, wenn ich kein Leid und kein Kreuz habe in meinem Leben, dann ist mein Leben nicht fromm genug, also besser nicht zu fromm sein, weil dann begegnet mir nur Kreuz und Leid, und deswegen will ich auch meine Sehnsucht gar nicht zu sehr bei Gott stillen, sondern such mir mal 1000 andere Schlupfwinkel, die ich mir offen halte. Dabei wäre es eigentlich genau umgekehrt. Wenn ich mein Leben wirklich auf Gott ausrichte, dann erkenne ich nämlich all die guten Dinge, die Gott in diese Schöpfung hineingelegt hat, wie es schon im Buch der Weisheit steht. Gott hat nichts von Grund auf schlecht gemacht, sondern Gott hat alles von Grund auf einmal gut gemacht, dass es dem Menschen diene und dass der Mensch es zu seinem Heil gebrauche. Und dann erkenne ich aber auch, wie ich das richtig gebrauchen kann Und dann kann meine Sehnsucht gestillt werden. Und dazu gehört dann alles, was zu einem erfüllten Leben dazugehört. Es bedeutet nicht, dass alles immer gut geht. Aber dazu gehört, dass ich Menschen treffe, bei denen ich mich geborgen fühle, bei denen ich weiß, dass ich ihnen vertrauen kann. Auch wenn ich sehr wohl weiß, dass es Menschen gibt, die mich nicht mögen und die mich ausnutzen wollen. Aber ich sehe dann nicht mehr nur diese Menschen und misstraue grundsätzlich allen. Dann kann ich auch ohne Reue genießen, das, was Gott uns schenkt. Auch mit Freunden ein gutes Glas Wein, ein schönes Konzert, einen schönen Urlaub oder einen freien Tag. Aber wenn ich dann nicht in den Urlaub fahren kann, aus welchen Gründen auch immer, bricht für mich die Welt nicht zusammen, weil ich andere Dinge finde, die Gott mir schenkt, die mir dann auch Zufriedenheit geben. Gott führt uns in die Weite. Die Selbstsucht führt uns in die Enge. Gott befreit uns von Eifersucht und Neid, weil er uns erkennen lässt, wie reich er uns beschenkt. Nicht damit wir dann sagen, Gott sei Dank bin ich nicht so wie die anderen, sondern Gott sei Dank hast du mir etwas gegeben, was die anderen vielleicht nicht haben. Dadurch kann ich andere beschenken. Und anderen hast du etwas gegeben, was ich nicht habe. Und darum können sie mich beschenken. Das ist das Geheimnis. Und da kann dann Sehnsucht durch Gott gestillt werden. Aber meine erste Sorge, die muss Gott gebühren. Darum sagt Jesus, kümmert euch zuerst um das Himmelreich. Das schaut natürlich bei jedem anders aus. Das ist mir vollkommen klar. Da muss ich jetzt auf einen anderen Franz Bezug nehmen. Nicht auf den Franz von Assisi, nämlich auf den Franz von Sales, der das in seiner Philothea sehr schön schreibt. Ein Bischof kann nicht leben wie ein Kartäuser. Und ein Weltpriester kann nicht leben wie ein Kapuziner oder Franziskaner. Und jemand, der verheiratet ist und Kinder hat und Familie hat, kann natürlich nicht leben wie ein Ordenschrist. Ja? Jeder muss seinem Stand entsprechend seinen persönlichen Weg mit Gott finden. Es ist vollkommen normal. Meinen zu wollen, ich kann in der Welt, wenn ich arbeiten muss, wenn ich Familie habe, Frau, Mann, Kinder, so beten, wie es Ordensleute im Kloster tun, das ist unmöglich. Dann vernachlässige ich irgendjemanden oder ich mache alles nur halb und gar nicht. Aber auch meinen zu wollen, ich muss, wenn ich im Kloster bin, dabei sein, bei jeder Sau dabei sein, die durch die Gassen getrieben wird, das ist auch unmöglich. Ich kann nicht auf jedem Event gegenwärtig sein. Ich muss auch meine Zeiten finden, weil sonst ist das auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Darum, Gott muss seinen Platz haben. Aber wie der Platz in Ihrem Leben, der Platz Gottes in Ihrem Leben dann konkret ist, das muss jeder für sich selber herausfinden. Das ist auch bei einem jungen Menschen anders als bei einem älteren, als vielleicht bei jemand, der in der Pension ist, wo die Kinder nicht mehr zu Hause sind, wo hin und wieder noch die Kinder und Enkel vorbeikommen. Da hat man dann wieder mehr Zeit, auch für Gott. Ja? Wenn ich gesund bin, schaut das auch anders aus, als wenn ich krank bin. Das schaut bei jedem, wie gesagt, ganz anders aus. Und darum muss jeder herausfinden, wo ist Gott in meinem Leben, wo ist sein Platz. Dieser Platz Von dem aus muss sich alles andere orientieren. Als die samaritanische Frau das begriffen hat, geht sie weg und geht zu den anderen und sagt: Ich habe den gefunden, der mir alles gesagt hat. Es bedeutet, der mich zutiefst kennt, der mein Innerstes kennt. Nur Gott kann uns zutiefst unser Innerstes kennen, und darum kann nur Gott letztlich unsere tiefste Sehnsucht stillen. Und das hat sie erfahren, und darum wird sie dann selber zur Missionarin. Läuft zu den anderen, und die anderen kommen zu Jesus und bitten ihn, dass er bei ihm bleibt. Und er blieb 3 Tage bei ihnen, und noch viele andere kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner Worte. Die Frau hat sie hingeführt, darum bedient sich Gott Menschen, aber dann ist es letztlich Gott, der wieder jeden Einzelnen beschenkt. Und ich habe am Anfang diesen Ort erwähnt, in der Bibel heißt er noch Sichem, Schkem, das ist der hebräische Name, der arabische Name ist Nablus, weil in römischer Zeit hieß die Stadt Neapolis, und dort befindet sich bis heute dieser Jakobsbrunnen. Ein für mich bezeichnender Ort, eigentlich ein schrecklicher Ort. Der Jakobsbrunnen befindet sich am Stadtrand, im Stadtteil Balata, ein Flüchtlingslager, das seit dem Sechstagekrieg dort existiert, dieses Flüchtlingslager. Nein, schon seit 1948, eigentlich seit dem Unabhängigkeitskrieg. Aus diesem Flüchtlingslager sind ganz viele Selbstmordattentäter hervorgegangen, die sich in Bussen und so weiter in die Luft gesprengt haben. Überall sehen Sie Bilder von sogenannten Märtyrern und so weiter. Aber mitten in diesem unwirklichen Ort, in diesem Ort menschlicher Abgründe, mitten in diesem Ort, wo Menschen mit Gewalt auf Gewalt reagiert haben, wo Menschen versuchen, mit Gewalt ihre Sehnsucht nach einer Heimat zu stillen. Die Sehnsucht nach einer Heimat ist legitim, aber mit Gewalt funktioniert es eben nicht, von keiner Seite her. Das sehen wir jetzt, das sehen wir in Palästina. Gerade in der letzten Woche waren in Israel wieder 3 Selbstmordattentate. Wir sehen es, es funktioniert nicht. Die Sehnsucht nach Frieden, nach Heimat, nach Geborgenheit kann ich nicht mit Gewalt stillen. Mit keinem Mittel, auch nicht mit Geld. Mitten darin befindet sich dieses Kloster mit der Kirche über den Jakobsbrunnen, wie eine Insel der Seligkeit, wie ein Paradies. Und dieser Brunnen, dieser Ort des Friedens, mitten in diesem Chaos, in diesem Flüchtlingslager, steht für mich sinnbildlich für uns. Wenn wir diesen Brunnen, diese Quelle lebendigen Wassers gefunden haben, Jesus, dann kann uns umgeben, was uns will. Dann wird die Welt auch nicht heil sein um uns herum. Aber wir können im Frieden sein. Und wenn wir diese Sehnsucht für uns bis zum Letzten, werden wir es nie stillen, aber wenn wir diese Sehnsucht zumindestens erfüllen können, ihr Raum geben, dass Gott eindringen kann, dann wird sich das auf unsere Mitmenschen auswirken, Stück für Stück. Davon bin ich ganz sicher. Und darum gab es auch immer diese Friedensboten, diese Menschen, die eine Sendung von Gott gespürt haben, das weiterzuschenken, was Gott ihnen gegeben hat. Denken wir an den großen Augustinus, der kein Heiliger war, von Anfang an, uneheliches Kind, zu einer heretischen Gruppe gehörend und so weiter, der diese wunderbaren Worte geschrieben hat: Unruhig ist meine Seele bis sie in dir Ruhe gefunden hat. Das wünsche ich mir immer wieder aufs Neue, weil das ist ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist. Man kann die Ruhe auch verlieren. Man muss immer dranbleiben, aber ich wünsche es mir und Ihnen, dass wir auf dem Weg bleiben und Gott diesen Raum geben. Und gerade auch jetzt diese Fastenzeit vielleicht nutzen, einmal auf das zu verzichten, nicht auf die Salami am Freitag. Das kann auch was sein. Ich sage nicht, dass das leibliche Fasten sinnlos ist. Aber wenn ich die billige Salami vom Hofer esse, ist das weniger ein Fastenopfer, als wenn ich mich mit Camembert und Lachs durchschlage und sage, habe ja kein Fleisch gegessen. So kann ich es auch machen. Ja? Also das ist dann nämlich der Witz, haben Sie ein Haifischfilet? Nein, haben wir nicht. Im Restaurant. Na, wenn Sie kein Haifischfilet haben, dann bringen Sie mir halt der Wiener Schnitzel. Ja, also so, ich kann auch das Unmögliche, ja, es braucht kein Fleischschein. Nein, aber dass wir einmal versuchen, so auf das zu verzichten, was uns so oberflächlich Freude schenkt, die dann aber oft sehr schnell wieder verfliegt, und nach dem suchen, was uns in der Tiefe was bringt und was letztlich bleibt. Ja, das war's. Wir sind alle auf dem Weg.
Vielen Dank, Pater Elias. Das Thema, tut sie das wirklich? Ich denke, das ist die große Herausforderung für uns, uns immer wieder die Frage zu stellen, tut sie das wirklich? Diese Sehnsucht, diese Zuversicht, die wir durch dieses Dürsten, so wie Sie es als Thema genommen haben, nach Gott, die Sehnsucht ist da, aber den Weg müssen wir dorthin gehen. Und das haben Sie uns wirklich so plakativ, so ja, als persönliche Entscheidung für uns mitgegeben. Und ich denke, Sie machen das immer so mit lebhaften Beispielen, die man dann einfach gerne mitnimmt und wo man dann auch drüber viel nachdenken kann. Vielen Dank dafür und vielleicht haben Sie noch Fragen. Clara, bitte.
Darf ich fragen, im heutigen Evangelium, in der Frühmesse, habe ich auch irgendwie die Sehnsucht herausgehört des Herrn, der sagt, von mir aus kann ich nichts und er wendet sich an seinen Vater. Und wir können ja von uns auch nicht, sondern wir wenden uns an ihn. Da meine ich, ist Sehnsucht vielleicht auch eine göttliche Eigenschaft.
Also eine göttliche Eigenschaft. Ja, so würde ich es jetzt im theologischen Sinn nicht unbedingt sagen. Also es ist etwas, was in uns Menschen sein soll, aber es ist schwierig, menschliche Begriffe auf Gott zu übertragen. Wir benutzen natürlich menschliche Begriffe, wenn wir von Gott sprechen, weil wir keine anderen Begriffe haben als unsere menschlichen Begriffe. Ja, aber jetzt zu sagen, Jesus hat Sehnsucht nach dem Vater, das kann ich jetzt theologisch nicht sagen, weil natürlich Gott vollkommen eins ist in der Dreifaltigkeit. Aber nachdem Jesus sich in unsere Menschlichkeit hineingegeben hat, auf Erden hat er alles mit uns Menschliche geteilt, aber es ist schwierig, menschliche Begriffe auf Gott zu übertragen. Da muss man immer vorsichtig sein. Aber nachdem wir keine anderen Begriffe haben eben, können wir nur diese Begriffe verwenden. Ja, wir sagen ja auch, Gott hatte Sehnsucht nach dem Menschen, der verloren gegangen ist, darum ist Gott zum Menschen gekommen. Aber wie gesagt, wir benutzen unsere Sprache, um eigentlich etwas auszudrücken, was unmöglich ist. Darum ist alles, was wir, wenn wir von Gott reden, nur ein Versuch der Annäherung. Zum Beispiel auch, ja, wenn wir vom Vater sprechen, ist das ja nur ein Bild. Ja, wir brauchen irgendwelche Begriffe, ja, damit wir überhaupt etwas in Worte fassen können. Aber das ist natürlich sehr, 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 sehr schwierig. Und darum würde ich jetzt innergöttlich das Wort Sehnsucht, ja, sehr vorsichtig benutzen. Aber von uns aus, darum habe ich am Anfang gesagt, ist Sehnsucht etwas anderes, als die Sprachwissenschaft sagt, nämlich nicht etwas Krankhaftes. Ja, von uns aus ist es etwas, was uns unser ganzes Leben lang antreiben soll, nämlich Gott zu finden und bei Gott zu sein. Wohingegen eben die Sprachwissenschaft das als eine krankhafte Suche nach etwas definiert hat, was man sowieso nicht findet. Darum habe ich das zu Beginn gesagt, theologisch ist das aber anders. Also da ist die Sehnsucht etwas, was uns im Positiven antreiben soll.
Keine Fragen mehr. Gut, dann vielen Dank noch.
Bitteschön.
Danke.